Morgensonne für alle. Der Podcast mit Wirbi und Zeus.
Hallöchen, Hallöchen, hallo und
Hallöchen.
Eigentlich nicht so besonders höflich, aber ich möchte uns am Anfang mal selbst auf die Schulter klopfen.
Oh.
Denn es gab ja immer wieder Menschen, die gesagt haben, haha, wie oft werdet ihr euch wohl versprechen am Nachmittag, dass ihr versehentlich Morningshow sagt. Und ich habe es mitgezählt, weil ich es natürlich selber auch wissen wollte, wie oft passiert es mir, wie oft passiert es dir.
Und?
Also du hast es kein einziges Mal falsch gesagt, aber meistens fange auch ich an, wenn so ein Modbreak beginnt.
Ja.
Also der Sendungsname wird ja meist von mir genannt. Und ich habe mich nur zweimal versprochen.
Also
und einmal bin ich so hängen geblieben. Hab's dann aber im richtigen Moment noch hingekriegt.
Also ich finde, da ist es wirklich an der Zeit, sich mal selbst auf die Schulter
jetzt,
zu klopfen.
Also jetzt hier mal links und einmal rechts, weil ich hätte schon gedacht, nach wie viel waren es, 28 Jahren, dass mir das häufiger passiert und dir auch. Ist aber gar nicht so, erstaunlicherweise.
Weil wir tolle Typen sind.
Nein, daran liegt es gar nicht, sondern es liegt daran, und da haben wir eine sehr schöne Mail bekommen, da möchte ich auch drauf hin. Gestern im Studio, Kai war, glaube ich, der SWR3-Hörer, der hat geschrieben, ja, das ist ja einfach für euch, weil MOVE, dieses M-O-V-E, dieses englische Wort ist ja eigentlich eine deutsche Abkürzung und steht für Morning Show Veteranen. Und das fand ich ganz schön. SWR3 Move.
Ja.
Deshalb geht uns das so leicht über die Lippen. Und wir
haben jeden Tag um 16 Uhr ein Veteranentreffen.
Ja, fand ich jedenfalls ganz lustig. Dafür vielen Dank.
Da passt auch die Mail von Monika. Die hat geschrieben, es sind nun 3 Monate vergangen, ihr Lieben. Und ich wollte mal nachfragen, ob ihr jetzt endlich ausgeschlafen seid und wieder in den frühen Morgen wechseln könnt.
Ja, so war das nicht gedacht mit dem Ausschlafen.
Nein.
Also wir würden gerne noch länger ausschlafen. Wir haben uns vorgenommen, wir machen das wirklich so im 1-zu-1-Modus. Also wir machen 28 Jahre Morningshow, dann 28 Jahre nicht und dann
Moment.
Wieder 28 Jahre. Also insofern ist
28
es
Jahre jetzt?
Ja, nicht.
Achso, und dann wieder 8.
Ja,
okay, gut. Ja.
Also darauf können wir eigentlich uns einigen. Deshalb dauert es noch ein bisschen, bis wir wieder zurückkehren in den Morgen.
Wo wir gerade bei Mails sind, Thomas Schuhwerk hat eine Frage.
Ja.
Ich hätte da mal eine Frage an die beiden Fußballexperten, naja, zumindest an den einen, der andere ist ja Bayern-Fan. Ha, 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 ha. Derzeit wird ja viel über das pinkfarbene Auswärtstrikot der deutschen Fußballer gesprochen.
Ja.
Was mir nicht so ganz klar ist, warum gibt es bei einer Heim-EM ein Auswärtstrikot?
Ja, das ist eine schöne Frage, die wir, glaube ich, im Radio auch noch machen werden, weil das ist ja was für den Erklärer, denke ich mal, auf jeden Fall.
Der wird aber, glaube ich, eine andere Erklärung finden als wir jetzt hier.
So, die Erklärung ist wie bei fast allen Dingen, die mit Sportartikeln zu tun haben. Das ist eine Erklärung, die umfasst 4 Buchstaben, GELD. Es geht um Geld.
Ja.
Man kann natürlich mehr Trikots verkaufen, wenn man mehr verschiedene Trikots produziert.
Aber es geht nicht nur um Geld.
Man schafft Begehrlichkeit.
Es hat schon einen Grund.
Ja, klar. Das ist ja dieses ganze Farbgedöns oder sowas. Ne? Wenn eine Mannschaft halt ein ähnliches Trikot anhat.
Genau, das ist, also es wird ja, es werden die Gruppen ausgelost bei einer Europameisterschaft, Weltmeisterschaft.
Ja.
Und dann gibt es jetzt in diesem Fall Deutschland-Spiel, hat zweimal Heimrecht, weil sie zuerst genannt sind.
Ja.
Und gegen die Schweiz sind sie die Zweitgenannten. Das heißt, die Schweiz hat Heimrecht.
Aha.
Dann kann also die Schweiz sagen, wir ziehen heute weiße Trikots an.
Das ist ja, die Schweiz hat bei uns Heimrecht im Spiel. Wo sind wir denn hingekommen? Das darf doch wohl nicht wahr sein.
Und dann können die Schweizer sagen, wir ziehen weiße Trikots an.
Ja.
Und dann müssen die Deutschen die Auswärtstrikots tragen.
Ich finde, das ist überhaupt aus einer Zeit, ich meine, früher hat man gesagt, ja, man muss das machen wegen der Schwarz-Weiß-Fernseher. Das war ja ganz früher immer das Argument, damit man das eindeutig unterscheiden kann. Du hattest halt nicht die Farben. Ich weiß nicht, ob das heute noch so ein Problem ist. Also, wer die EM-Spiele jetzt im Juni auf einem Schwarz-Weiß-Fernseher schaut, der soll bitte das Büttenpapier aus dem Schrank holen und den Pelikan-Füllfederhalter und uns schreiben, dass er das macht.
Einspruch.
Ja, was?
Es geht nicht um die Fernsehzuschauer.
Nein, ist
Nein,
es nicht so.
Es geht um die Schiedsrichter.
Weil
wenn du zwei Mannschaften hast, die eine hat ein rotes Trikot an und die andere ein orangefarbenes. In der Hektik kann das Auge das so schnell nicht unterscheiden.
Also, dass Schiris blind sind, ist so alt wie die Geschichte des Fußballs. Vielleicht sollte man doch welche mit einer ordentlichen Sehkraft nehmen.
Aber interessant ist auch, die Heimmannschaft, also wenn Deutschland jetzt Heimmannschaft ist, dann kann die auch sagen, wir spielen im Auswärtstrikot.
Die hat das Recht, eins von diesen Trikots
auszusuchen.
Ja, klar. Gibt es denn auch, wie bei den Bundesliga-Vereinen, also ein Heimtrikot, ein Auswärtstrikot und ein Ausweichtrikot?
Nein, es gibt, glaube ich, nur ein Heim- und ein Auswärtstrikot. Ja. Aber es gibt, und da sind wir wieder beim Geld, du kannst, also die Auswärtstrikots kosten, glaube ich, im Moment 100 Euro.
Das ist günstig für ein Stück Kunststoff.
Und dann,
ich sage mal, Materialwert ungefähr 1,07 Euro.
Ja, aber das ist ja nicht das Material, das die Spieler tragen.
Ja, klar.
Authentic wear, also das Zeug, diesen Stoff, den die Spieler tragen, da kostet das Trikot dann schon 150.
Ja, Wahnsinn.
Weil das ja authentisch
ist.
Ja,
klar. Und dann musst du immer noch ohne Hose auf dem Platz rumrennen, weil die kostet ja nochmal extra.
Die kostet auch 50
oder 60. Und ich finde, das würde dem Schiedsrichter auch wieder bei der Unterscheidung der Mannschaften helfen, wenn eine mit Hose spielt und eine ohne Hose.
Oder?
Und man könnte Geld sparen.
Oder alle ohne Hose und die Größe der...
Nein!
Nein,
das auf keinen Fall.
Noch ein interessanter Aspekt bei den Trikotsachen im Amateurfußball. Ja. Muss die Heimmannschaft das Trikot wechseln, wenn die Auswärtsmannschaft ein ähnliches hat? Warum?
Moment.
Also die Heimmannschaft hat weiß und die Auswärtsmannschaft hat auch weiß.
Ja.
Dann muss die Heimmannschaft wechseln.
Echt?
Ja.
Ich denke, du hast mir doch eben erklärt, dass die Schweiz eine Mannschaft ist und die entscheiden sich für ihr
Weißes. Wir sind hier aber beim Amateurfußball.
Ach so, Amateurfußball.
Und man möchte den Auswärtsmannschaften, also die müssten dann mit zwei kompletten Trikotsätzen anreisen.
Okay, das hatte ich jetzt, Amateurfußball habe ich irgendwie nicht so richtig. Das macht Sinn, ehrlich gesagt, weil die kommen dann mit dem Bus angefahren und wir haben kein anderes Trikot bei. Ja.
Und diese, ich war ja lang Jugendtrainer. Mhm. Diese Trikotkoffer.
Ja, die riechen interessant. Vor allen Dingen nach dem Spiel.
Ja, nach dem Spiel. Das Beste sind die Socken.
Da hatten wir es ja schon davon. Genau.
Ja.
Und es geht ja immer darum, in der Regel ist es ja so bei so Jugendmannschaften, wer nimmt die Trikots mit nach Hause und wäscht die?
Ja.
Und irgendeine arme Frau, oder ist ja meistens sind es doch die Frauen, aber manchmal sind es eben auch die Kerle, haben halt dann diese Bombe im Auto, die man nicht öffnen sollte mit diesen getragenen Trikots.
Die man öffnen muss, denn das Schlimmste, und das ist auch mehr als einmal passiert.
Ja, wenn du die im Keller, du vergisst diese Tasche mit den Trikots.
Die Jungs bringen diesen Trikotkoffer mit zum nächsten Spiel und dann ist das Zeug nicht gewaschen.
Das ist so, wenn du dann im Keller, sagen wir mal, das Licht fällt aus und du machst ein Streichholz an. Das sind diese Explosionen, von denen man in der Tagesschau immer hört, wenn so ein Einfamilienhaus in die Luft fliegt oder ein Mehrfamilienhaus, weil unten im Keller die Trikotasche geöffnet wurde. So, ansonsten wird es mit den Jugendmannschaften schwierig werden in Zukunft, denn wir Deutschen kriegen immer weniger Kinder. Das war eine Statistik dieser Woche, die auf verschiedene Ursachen wohl zurückzuführen ist.
Ich würde mal sagen, die Menschen poppen weniger.
Nein, das glaube ich ehrlich gesagt nicht. Nein. Das ist übrigens ein sehr alter Ausdruck, hat uns auch jemand gemeldet. Daran sieht man, dass du zur Generation der nicht mal Boomer oder Vorboomer, das sagt kein Mensch mehr.
Doch, ich schon.
Also der Letzte, der das sagt, sitzt hier in diesem Studio.
Wie sagt man denn jetzt?
Das weiß ich nicht. Es geht hier auch gerade um was anderes, wenn du...
Nein, also wenn es um Kinderkriegen geht, dann ist eindeutig Poppen gehört dazu.
Also bei dir wahrscheinlich schon, das ist so. Das wird sich auch in Zukunft vermutlich ändern. Dann geht es vielleicht auch mal ohne. Aber es sind nur noch 1,36 Kinder pro Paar, die da oder Familie, die da geboren werden. Geht ja nicht nur um Familie
das ist wenig.
Im rechtlichen Sinne. Das ist so wenig wie seit 2009 nicht mehr. Fand ich auch interessant, dass da auch schon mal so eine Delle war.
Und es ist
war.
Europa.
Ja, also die Zahl ist jetzt besonders tief bei uns, aber insgesamt europaweit ist es so, dass die Zahl der Geburten zurückgeht. Man nimmt als eine Ursache an, dass sich viele Menschen, das hatte mit dem Impfen zu tun, dass man gesagt hat, entweder impfen oder schwanger. Man wusste nicht genau, ob das irgendwelche Auswirkungen hat. Dann haben die Frauen halt gesagt, nee, ich will dann lieber die Impfung und haben eben das Kinderkriegen sozusagen verschoben. Also wollen wir mal sehen, ob es jetzt noch einen nachträglichen Effekt geben wird, dass sie sagen, jetzt aber. Aber es ist schon wenig, 1,36 pro Paar.
Und es ist schwierig.
Ja, das ist schwierig.
Jetzt.
Ich meine, ein Kind kannst du, das ist kein Problem, steig schon mal ein ins Auto. Aber wo setzt du jetzt 0,36 Kinder hin, die noch übrig sind?
0,36, andererseits ist es natürlich auch, wenn du jetzt so wie viele so ein SUV hast, dann kriegst du auf einen Sitz 0,36 Kinder.
Ungefähr.
Ungefähr.
Ja, klar. Das stimmt. Das heißt, wenn du kannst dann im Prinzip auf drei Sitzen vier Kinder unterbringen.
Ja.
Aber es hat ja niemand mehr vier Kinder. Es sei denn, du bist mit einer Jugendmannschaft unterwegs und hast hinten noch den Trikotkoffer drin und dann muss jeder drei plus dreimal 0,36 Kinder.
Aber das ist wirklich ein Problem. Es ist ja auch im Fußball oder Sportbereich überhaupt. Immer mehr Vereine in den Jugendmannschaften legen ihre Mannschaften zusammen, was einfach zu wenig Kinder sind.
Ja, definitiv. Und es ist natürlich so, also man denkt ja, okay, alles, was über eins ist, dann werden wir so schnell nicht aussterben, aber es ist ja Unsinn. Also das ist mathematisch natürlich schon schwierig.
Deshalb,
weil du hast ja viele Faktoren, auch wie Sterblichkeit.
Hier unser Aufruf. Macht mehr Kinder.
Genau. Ja. Liebt euch.
Poppt.
Wie die Otter.
Ja.
Liebt euch. Das tut ihr hoffentlich sowieso. Gut, dann kommen wir zu einem anderen Thema, was du noch rausgesucht hast eben. Da ging es einen Buchtipp, glaube ich.
Ja, ist ein Buchtipp. Ich habe ja meinen Sorokin fertig gelesen.
Ja, diesen durchgeknallten Russen.
Ja, ein sehr guter, durchgeknallter Russe. Mhm. Und Danach brauche ich immer was anderes. Ja. Was nicht so crazy ist.
Irgendwas, wo kein Gehirn spritzt. Ja.
Und meine Schwester hat mir empfohlen von Barbara Kingsolver Demon Copperhead.
Demon Copperhead?
Ja.
Also als Name, oder ist das?
Das
oder?
Ist der Buchtitel, Demon Copperhead, und so heißt auch die Hauptfigur. Ja. Ist natürlich angelehnt an David Copperfield, klar.
Ja, okay.
Spielt in den 90er, 2000er Jahren in Virginia, in Amerika.
Auch die große Zeit von Copperfield, dem Magier, ja?
Hm. Dickens.
Ach, Dickens Copperfield.
Ja, genau,
okay.
Dickens Copperfield.
Okay, alles klar, in
Ordnung. Und der Junge, wie David Copperfield,
ja.
Er wächst in ärmlichen Verhältnissen auf. Die Mama ist drogensüchtig, alkoholabhängig, der Vater stirbt, früh die Mama
stirbt. Ich merke, du wolltest nach dem Sorgen eine positivere Geschichte.
Nein, es ist ein wirklich Armut, Hunger, er kommt in Pflegefamilien, ich bin noch nicht fertig. Er muss auf Feldern schuften und trotzdem, und das ist das Schöne an diesem Buch, verliert er nicht den Blick für das Schöne in der Welt.
Mhm.
Er bleibt trotzdem positiv. Er durchleidet alles Mögliche. Ich weiß nicht, wie es ausgeht.
Ja, du bist noch nicht durch.
Weil ich bin noch nicht durch, weil es sind 864 Seiten.
Halleluja.
Aber es ist, und ich habe in einer Kritik hab ich gehört, da hat jemand gesagt, man muss den Sound dieses Buchs mögen. Und dieses Buch hat einen geilen Sound. Also ich finde es toll.
Und das finde ich immer irre, was Sprache kann. Dass wir benutzen alle dieselben Wörter im Prinzip, sage ich mal. Und trotzdem, und das ist ja gerade, was das Übersetzen auch noch aus einer anderen Sprache ins Deutsche angeht, das zu treffen.
Super gut.
Also atmosphärisch zu treffen mit den genau richtigen Vokabeln, da habe ich einen Heidenrespekt vor. Ich finde auch, Übersetzungen sind nicht einfach Übersetzungen, sondern das ist ja kongenial. Du übersetzt es ja nicht eins zu eins, sondern du musst diesen Sound dann auch treffen. Und manche können das wahnsinnig gut.
Und das ist in diesem Buch, finde ich, also ich habe das Original nicht gelesen, aber das spricht mich derartig an. Das ist so
schön,
so geil.
Nochmal der Titel.
Demon Copperhead.
Demon Copperhead.
Copperhead von Barbara Kingsolver.
Mhm, okay. Ich habe ein Buch gelesen, das sogar im Programm schon ganz kurz mal bei uns in der Nachmittagssendung empfohlen wurde von unserem Kollegen, SWR3-Kollegen Klaus Sturm. Service heißt das.
Ja.
Von einer Irin, Sarah Gilmartin. Und das ist so eine MeToo-Geschichte. Da habe ich gedacht, da gibt es inzwischen so viele Bücher. Keine Ahnung, ob ich das jetzt unbedingt noch lesen möchte. Aber es spielt in Dublin in einem Sternerestaurant, so ein Spitzenrestaurant. Mhm. Und es gibt einen gefeierten Koch. Und der steht irgendwann vor Gericht. Es geht um sexuelle Belästigung bis hin zu Vergewaltigung. Fälle, die ewig zurückliegen. Und ich will jetzt gar nichts über den Fall und ob der schuldig ist oder nicht. Das lasse ich alles mal offen, weil das muss man alles selber lesen. Aber ich habe selten etwas gelesen, was einen so reinsaugt wie das.
Also
diese ganze Atmosphäre in diesem Lokal, dieser Druck, dieser Perfektionismus, aber dann danach auch dieses die Sau rauslassen mit allen Exzessen, die dann in so einer Küche oder in der Service-Crew oder wie auch immer herrschen.
Ja.
Wie diese Atmosphäre, auch diese strengen Hierarchien, es gibt den Gottvater da in der Küche, es gibt die Angestelltenköche, es gibt den Chef der Servicemannschaft, es gibt die Mädels, die in erster Linie hübsch aussehen sollen, alle Klischees und so weiter, aber natürlich eben auch alles Individuen mit ihren eigenen Stärken und Schwächen. Das ist so unglaublich gut beschrieben, packend bis zum geht nicht mehr. Sarah Gilmartin, Service.
Warum
vielleicht spricht man die auch Jill Martin, das weiß ich nicht, dann liege ich jetzt daneben. GI im Englischen, weiß ich nicht.
Im Irischen musst du immer erst zwei Guinness trinken und dann sprichst du es richtig aus.
Also ich meine, der Vorname Gilbert ist ja, glaube ich, dann ist mit G. Aber manche sagen wohl auch Jill, wie auch immer sie heißt. Also ihr wisst, was ich meine, wird mit GI vorne geschrieben.
Hm. Warum schaffen englischsprachige Autoren das einen so schnell und eigentlich von der ersten Seite an in ihre Geschichten reinzuziehen und Deutsche so selten?
Ja, also ich behaupte das ja auch immer, wahrscheinlich tue ich da auch manchen deutschen Autoren Unrecht. Vielleicht gibt es auch welche, die das wahnsinnig gut können. Ich weiß es nicht.
Nee,
ich glaube, dass deutsche Bücher grundsätzlich langsamer anlaufen.
Ja.
Das stimmt. Ja. Die brauchen mehr Anlauf, um dich reinzuziehen.
Ja,
mit wenigen
so,
Ausnahmen.
So geil, wenn dich einer von der ersten Seite anmacht.
Ja.
Zack!
Ja, ja, die hatte
I
ich
got
so,
your ex!
Die hatte, also, die hatte ich sofort.
Ich meine, er hat dich an den Eiern.
Ja, hier geht es ja auch um Küche und da werden auch einige...
Küche, Koch.
Ja.
Ich habe Tim Melzer geguckt, das Kitchen Impossible am Sonntag. Da war der, wie heißt der mit Vornamen, Schmaus?
Anton Schmaus.
Anton Schmaus.
Anton Schmaus.
Koch, Regensburg, auch Sternekoch.
Ja, und, genau.
Ein super sympathischer Typ, ich kenne den ja nicht, ich habe ihn nur im Fernsehen gesehen.
Ich habe ihn mal kennengelernt.
Ein Sonnenschein, würde ich sagen.
Total netter Kerl.
Total netter Kerl. Aber dieser Melzer,
Ja.
Dieser Melzer geht mir dermaßen auf den Sack.
Ja, und da bist du ungefähr in seinem Jargon.
Ja, genau, darum sage ich ja.
Ich bin so, ich weiß nicht, ob das unbedingt nötig ist. Ich weiß ja auch von meinem Sohn, der ja eben auch eine Kochausbildung macht und so, dass natürlich in Küchen ein rauer Ton herrscht. Es ist aber bei weitem nicht so, wie Melzer das suggeriert, dass Köche alle so miteinander reden. Also mir hat es auch irgendwann gereicht, als der irgendwann sagte, da sollte er so Pralinen nachmachen, du hast es ja auch gesehen.
Ja, ja, klar.
Irgendwie. Und er sagte, nee, was ist denn das für eine Aufgabe, da steckt der mir hier drei Finger ins Arschloch. Und das ist irgendwie, ich weiß nicht, ob ich das brauche zur besten Sense. Ich finde es auch nicht lustig und wahrscheinlich stacheln sie ihn sogar noch an. Weißt du, also ich finde es einfach nur widerlich, ehrlich gesagt. Und das ist ja die ganze Zeit so. Also du kannst ja gar nicht zählen, wie oft da fickt er mich, die Fickerei hier, Mann, was für eine Fickerei, da fickt er mich. Das geht ja im Minutentakt so. Und ich weiß nicht, vielleicht bin ich da auch inzwischen ein bisschen...
Nein, bist du nicht.
Aber
das ist einfach ekelhaft.
Es ist ein Unterhaltungsformat, da geht es eigentlich ums Kochen. Ich bräuchte das nicht unbedingt. Nee. Und ich, wie wir so oft an dieser Stelle sagen, hey, ihr Leute von Vox, haltet ein.
Ja.
Lasst es einfach sein.
Bremst ihn.
Ja, bremst ihn. Das macht die Sendung nicht besser. Natürlich werden die sagen, ja, wieso, die Quote ist super. Wir machen doch alles richtig. Nein, macht ihr nicht.
So ist es.
Es wäre keine schlechtere Sendung, wenn sich dort keiner drei Finger ins Arschloch steckt.
Und so ein sympathischer Kerl wie der Schmaus kommt.
Ich glaube, dass die auch eben gebimst werden. Weil wenn der so redet, dann müssen alle anderen natürlich, ich glaube schon, dass das so ist, dass die auch vom Produktionsteam natürlich auch, komm, jetzt haust du doch mal einen raus. Jetzt gib ihm mal einen zurück und so weiter. Ich meine, wir wissen, ich sag jetzt nicht, woher wir es wissen, aber wir wissen, wie es in der Branche läuft.
Ja, wir wissen schon.
und das ist oft so, dass die Leute auch noch gepusht werden und natürlich wird dann auch im Endeffekt, das ist ja eine...
Bei uns ist es nicht so, Entschuldigung.
Naja, gut, wir haben natürlich auch insofern das Glück und auch den Segen, dass wir ja nicht einer solchen Post-Production wie bei solchen Sendungen anheimfallen. Das ist ja so, bei uns, was wir sagen, sagen wir und das ist 1:1 in Echtzeit. Bei diesen Sendungen, die können sich ja rauspicken nachher, was sie wollen. Und sie picken sich natürlich genau das
genau,
aus.
Genau, auf Krawallbürsten.
Wenn der 20 Minuten irgendwo, setzen sie den vor eine Kamera, dann soll der erzählen. Dann picken sie sich aber genau das raus natürlich, logischerweise.
Ich habe zwei schöne Erlebnisse gehabt hier auf dem Flur. Also wir sind ja jetzt hier im Studio und uns gegenüber sitzt ein Sounddesigner und ein Techniker.
Ja.
Und
ein hervorragender Sounddesigner
und ein hervorragender Techniker. So. Ja. Und ich bin gestern, hier rein. Wir hatten zum Sounddesign gesagt, wir bräuchten ein Thermometerhuhn, bei dem die Temperatur gemessen wird.
Ja, ne? Klar, was man halt braucht im Radio.
Ja, weil wir am Ende der Sendung immer so Geräusche von Tieren und so weiter.
Das war ein Vorschlag von der Hörerin.
Genau, das Thermometerhuhn gibt es wirklich. Und dann haben die das gemacht und wir haben uns das angehört und dann haben wir beide gesagt, na, da muss man nochmal ran. Und dann geh ich dahin, mach die Tür auf und sag, Jungs, gut, aber beim Einführen des Thermometers ins Huhn darf durchaus Freude aufkommen. Und da ging jemand vorbei. Im Flur, dieser Blick, dieser fassungslose Blick, das ist einfach...
Cool, die Radiowelt ist schon eine spezielle. Hier sollte Freude aufkommen, wenn dem Thermometerhuhn ein Thermometer eingeführt wird. Wobei man sagen muss, das Geräusch ist sehr schön geworden.
Ist sehr schön geworden. Und dann hatte ich noch ein Erlebnis auf dem Flur. Mhm. Ich begegne einer Kollegin, die ich wirklich Monate oder sogar Jahre nicht mehr gesehen habe.
Ja.
Und die guckt mich an und sagt, ach... Dich gibt's ja auch noch.
Das ist also das deutet zum einen auf die Größe der Anstalt hin.
Ja. Und?
Also es ist so, wir haben jetzt einen neuen Weg zur neuen Kantine, bei dem muss man Brotkrümel ausstreuen, damit man zurückfindet. Ja. Also man ist ungefähr eine Viertelstunde durch mehrere Gebäude mit so Verbindungsbrücken unterwegs.
Aber diese Brotkrümel werden von Technikern oder Sounddesignern aufgegessen.
Oder Menschen, die den Weg bis zur Kantine nicht schaffen und unterwegs was essen müssen. Irgendwie.
Nein, aber dich gibt's ja auch noch. Das ist auch so
eine Standardfloskel.
So eine Standardfloskel, bei der man auch überlegen sollte, bin ich vielleicht schon zu lang in diesem Unternehmen?
Ach, dich gibt's ja auch noch. Ja. Ist aber so ein typischer Satz. Ja. So, aber was soll man sonst sagen, wenn man jemanden lange
zum
nicht
Beispiel Hallo.
Hat? Könnte man sagen.
Aber man
kann auch, wie schön, dich zu sehen.
Ja.
Aber wenn dann kommt irgendwie, wann haben wir uns das letzte Mal gesehen? Das war, als wir auf dem Schwarz-Weiß-Fernseher zwei weiße Trikots gesehen haben, oder? Es ist ja lange her.
Lange her.
Ja. Was sind die 5 größten Lügen unter Bergwanderern?
Ich war oben am Gipfel, das ist eine, garantiert.
Nein, also das erste ist ganz lustig, ist so ein Blog, also auf Platz 1 ist, du, nur noch 20 Minuten.
Ha!
kein Mensch. Ja, vor allen Dingen, woher willst du es wissen? Aber man sagt dem anderen, ja, ich kenne es selber. Ja. Du bist auf so einer Tour, ach, es sind noch 20 ja, Minuten. Ein da, Blödsinn, das sind manchmal noch 3 Stunden.
Ich bin irgendwie kein großer Bergwanderer, ja. Ja. Weil ich mag es einfach nicht, da bergauf rennen. Ja. Ja. Aber das habe ich in ja, Bayern mal erlebt und ich hätte diese Frau fast erwürgt. Wir sind noch 1,5 Stunden. Ich weiß nicht, wie viel Prozent
ja,
Steigung.
Ja, so, dieses selbst sich belügen und natürlich den anderen ja, auch, weil es ist ja so ein Motivationsding. Auf Platz 2 ist, das ist jetzt aber das steilste Stück. Kein Mensch weiß, ob das stimmt. Verstehst du? Es ist immer diese Hoffnung, danach wird es wohl flacher. Wahrscheinlich kommen noch 5 steilere Abschnitte oder sowas, aber das ist jetzt das steilste
Stück. Das ist ja,
ne,
sehr gut.
Ja. Dann auf Platz 3, hinter der Kuppe ist dann der Gipfel.
Ja, klar.
Nie im
natürlich
Leben ist er da, sondern ja, hinter 22 weiteren Kuppen kommt irgendwann dieser verdammte Gipfel.
Ja, vielleicht.
Ja, genau. Ja, ja. Also auch totaler Blödsinn. Ja? Auf Platz 4, oh, da hinten reißen die Wolken schon auf. Das ist kurz bevor ein solcher Platzregen ja, niedergeht.
Dich den Berg runterspült. Ja, Sturzbäche.
Ja. Ich kenne das aber auch. Du nimmst einen winzigen Fetzen blauen Himmel als Indiz dafür, dass es besser wird. Weißt es aber eigentlich besser, weil da hinten kommt schon die nächste schwarze Front.
Der Mensch braucht Hoffnung.
Ja, das ist so.
Ja, 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 ist klar. So.
Und dann betrügt man sich selber. Und auf Platz 5, und das ist wirklich eigentlich eine gefährliche Lüge, ich kenne da eine Abkürzung. Und das führt in der Regel zu, also ich habe das einmal gemacht mit einem Freund aus Köln, ich weiß nicht, ob ich es schon mal erzählt habe im Podcast, wir waren in den Pyrenäen unterwegs mit Karte und Kompass und es war schon so spät geworden und da gibt es keine Wege, man muss einfach irgendwie so gucken und da haben wir gesagt, wir sind schon so müde und eine Abkürzung, ich kürze das jetzt selber ab, auch die Geschichte, aber das war der größte Fehler meines Lebens, ich habe wirklich Todesangst gehabt, wir hingen da an so einem Hang, konnten ewig nicht sprechen miteinander, weil wir nicht wussten, wie wir da rauskommen sollen und so. Das heißt, das ist der größte Unfug, den man machen kann. Bitte keine Abkürzung nehmen, wenn irgendwo Wege ausgewiesen sind.
Und diese Geschichte habe ich vor 2 Jahren schon erzählt. Vor vielen Jahren sind wir aus Köln mit der SWR3-Fußballmannschaft in einem VW-Bus zurück nach Baden-Baden gefahren. Und ich nenne seinen Namen Martin Kissel, ein Ex-Kollege, sagte, wir waren alle angeschlagen, weil Party am Abend und was auch immer. Ich kenne eine Abkürzung. Wir alle kennen den Weg von Köln nach Baden-Baden.
Man fährt eigentlich nur die A3 und die A5 runter. Man fährt eigentlich nur ganz straight von Norden nach Süden.
Als wir das Schild Willkommen im Saarland gesehen haben.
Wusstet ihr, ihr seid wie Kolumbus auf dem Weg Indien zu entdecken.
Und es war so geil, weil wir halten an der Tanke und der Norbert, was glaube ich damals, der Fahrer, fragt einen, der da tankte, einen Einheimischen, wie kommen wir denn nach Baden? Und der sagte irgendwas und fragte dann, wo kommt ihr denn her?
Ja,
ja, aus Köln. Dann drehte der nur lachend weg und ging.
Jawohl, ihr seid ein wenig nach Westen abgekommen, muss man sagen. Aber auch schön im Saarland.
Schöne Geschichte.
Wir haben bestimmt auch viele Hörer und Hörerinnen im Saarland, die grüßen wir an dieser Stelle. Da gibt es ja auch viele schöne Ecken und ihr habt sie gesehen.
Es war ein Umweg so groß wie das Saarland.
Sehr schön.
Ja.
Ich möchte kurz einen Witz erzählen aus einem guten Grund.
Ja.
Und zwar ist es ein Witz aus dem Sozialismus, also aus der Zeit, als es noch 2 Deutschlands gab. Und da gab es ja gerade in Ostdeutschland, gab es sehr lustige, auch systemkritische Witze, für die man auch gerne mal im Knast landete. Nein, also untereinander erzählte man sowas. Und dieser Witz lautet, was passiert, wenn in der Sahara der Sozialismus eingeführt wird? Antwort, 10 Jahre nix, dann wird der Sand knapp.
Finde ich sehr lustig.
Finde ich sehr lustig.
Der ist auch lustig. Jetzt haben wir den gestern im Radio erzählt.
Genau, so als Teasing-Mod für eine Geschichte, weil wirklich der Sand knapp wird.
Ja. Auf Sylt.
Genau,
So, und dann kam eine Mail von einer Hörerin.
Annika war das.
Annika.
Jetzt kann man, aus dem Nachnamen kann man nicht viel schließen, aber ich nehme mal an, es ist noch eine relativ junge Hörerin, die vielleicht diese DDR-Zeit gar nicht miterlebt hat und so.
Ja.
Und die fragte dann, war einfach nur, ich verstehe den Witz nicht. Was hat der Kommunismus mit Sand zu tun oder der Sozialismus?
Der Sozialismus,
ja. Ja, sie schrieb Kommunismus, aber sie hat da wahrscheinlich nicht richtig hingehört und deshalb, was der Sozialismus mit Sand zu tun hat. Und dann merkt man einfach mal, und ich fand das eigentlich eine spannende Sache, wie halt Humor, wenn bestimmte Parameter, die deinen Alltag begleiten, plötzlich verschwunden sind, dann kann er nicht mehr funktionieren.
Kapierst du den Witz
nicht
mehr,
klar? Das Wesen des Witzes ist natürlich, dass die Basis derer, die das hören, eine gemeinsame ist.
Ja.
Also, dass das auf demselben Fundament ist. Vermutlich Knappheit, Mangelwirtschaft, Sozialismus, das bringt sie nicht mehr übereinander und deshalb kann sie diesen Witz eigentlich auch nicht verstehen.
Wenn es keine Blondinen mehr gäbe, würde in 10 Jahren niemand
über einen Blondinenwitz
auch nicht mehr verstehen.
Ja, ja, das sowieso nicht. Ganz klar.
Das war jetzt geile Schlussfolgerung.
Ja, aber oder? Das ist natürlich für uns als Humorschaffende sind solche Momente immer wichtig.
Ja, 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 weil du merkst,
halt wissen müssen, hey, Moment, was ist denn noch so allgemeingut?
Was kennen die Leute noch? Was wissen die Menschen noch? Und die wissen doch immer weniger.
Also Annika, da war damals, das war also im Osten, da gab es nicht viel. Und auch keine Bananen und keinen Sand dann später. Genau.
Ja, mehr so muss man ist gar es gewesen. Genau. So ungefähr.
Ja, also ungefähr so war das, genau.
Was haben wir denn noch?
Was hast du noch so?
Also wir haben noch, Moment, wir haben noch, haben wir noch Mails bekommen? Ja!
Natürlich!
Andreas Orlik hat uns zum Tod von Gaudi, darüber haben wir, weil ich in Barcelona war.
Ja, und dann habe ich gesagt, er ist vor einer Straßenbahn überfahren worden. Was für ein jämmerlicher Tod letztlich für einen bedeutenden Architekten.
Ja, und dann hat uns Andreas geschrieben, also Andreas hat uns was geschrieben, ich muss jetzt gerade die Mail, kannst du irgendwas
also
erzählen?
Also sinngemäß kann ich es mal sagen, er sagte, der sei ja nicht direkt gestorben. Das Problem sei, der hätte wohl keine Papiere dabei gehabt. Ne?
Ja, ich hab's hier, pass auf. Ja? Gaudi war nicht gleich tot, nachdem er von der Straßenbahn überfahren wurde. Er war bewusstlos, hatte keine Papiere bei sich und war wohl auch nicht standesgemäß gekleidet. Man hielt ihn für einen Bettler, versorgte ihn nicht richtig und brachte ihn in ein Armenhospital. Dort wurde er erst nach mehreren Tagen aufgespürt, aber unmittelbar darauf verstarb er.
Ja, also es war, schon die Folge dieses Unfalls. Aber interessant fand ich irgendwie, war auch nicht standesgemäß gekleidet. Also man sollte immer ordentlich angezogen aus dem Haus gehen, wenn die Straßenbahn kommt, weil der Unterschied wird dann gemacht, wenn du keine Papiere hast. Oh, der ist besser angezogen. Ja. Der kommt jetzt zwar Chefarztbehandlung, Uniklinik. Oder was hat der denn an? Ab ins Armenhaus. Ja. Verstehst du? Also Leute, zieht euch ordentlich an.
Nein, das ist ja heute nicht mehr so.
Naja, ich weiß nicht. Also man sagt immer noch, Kleider machen Leute. Irgendwie.
Ja, gut.
Ist schon, ist schon so. Ja, ja, klar. So. Kollegin Nicola Müntefering sitzt uns bei der Vorbereitung der Sendung schräg gegenüber in der Redaktion und dreht sich neulich um und fragte uns beide, sag mal, das Plural, der Plural von Lob, was ist denn das? Also hier das Lob, ich lobe jemanden, das Lob. Was ist da der Plural, die Mehrzahl?
Lobe.
Ja, so Lobe.
Haben wir, aber wir mussten nachgucken.
Wir mussten auch selber nachgucken, weil es jetzt auf Anhieb, die Lobe klingt auch. Ja, klingt erstens blöd. Benutzt man es natürlich nicht, weil man kriegt ja eigentlich nicht mehrere Lobe. Also du kriegst in der Regel gar keins. Und
ich bin erst gestern gelobt worden.
Ja, schön. Ja, ja, klar. Ja. Und wenn man mehrere Lobe also kriegt, klingt irgendwie eckig.
Verwendet niemand.
Ja, ja, klar. So, und dann habe ich mal geguckt, was gibt es denn noch für Wörter, die man aber wo
so wie du guckst, fragst du mich jetzt gleich.
Genau. Ja. Sagen wir mal, wenn hier abends kommen fleißige Männer und Frauen, wie immer sind es meistens Frauen, die hier durch die Redaktion kommen, während wir Sendung haben, dann sind die meisten Tische hier schon leer, putzen hier durch. Ja. Die haben so einen Wagen, da stecken die ganzen Putzutensilien drin, hier so Schrubber, Besen und so weiter. Unter anderem nicht nur ein Wischmopp, sondern mehrere. So, jetzt du, der Wischmopp.
Wischmops.
Wischmöpse? Auch nicht Wischmopp?
Nein, Wischmops.
Es sind die Wischmops, du liegst richtig. Ja, ja, klar.
Aber Wischmöpse finde ich auch schön.
Oh, sie hat mehrere in dem Wagen, da stecken ja 500 Wischmöpse.
Finde ich auch schön.
Wischmöpse. Fände ich eigentlich auch lustiger irgendwie, ja. Dann, da ist der Zirkus in der Stadt. Nein, nicht nur einer, sondern zwei.
Zirkusse.
Zirkusse, sehr gut. Ja. Ja, keine Zirken oder
nein.
Zirkonias.
Zirkanten.
Oder so.
Zirkusse.
Zirkinen, ja. Dann, das haben wir heute auf der Agenda. Was haben Sie denn auf Ihren...
Agenden.
Agenden, Hammer, du bist ja...
Boah, wirklich, also, drei also, richtige schon,
sehr gut, ja. Jetzt hör mal auf, weil wenn du das kannst, ist es langweilig.
Komm, nein, eins
aber,
noch.
Aber man macht sich nicht so viele... Eins, weißt du, ganz einfach, bei Taxi...
Taxi,
da kommen mehrere. Ja, aber da darf man auch Taxis inzwischen auch sagen. Ja. Aber ursprünglich ist es wirklich Taxen. Ja, klar. Und es gibt natürlich ganz viele dieser Dinge, wo man dann auch manchmal echt ins Stutzen kommt und ist sich nicht so hundertprozentig sicher, weil man es aber auch in der Praxis nicht benutzt.
Ja, aber wenn du mal Schwierigkeiten hast mit dem Plural, frag mich,
Da frage ich dich sofort. Du hast völlig recht. Also das mache ich beim nächsten Mal. So, dann was hätten wir noch?
Nichts mehr.
Ja, aber pass auf, dann frage ich dich noch einen.
Ja.
Die Kirmes ist im Ort. Oh, nee, da ist nicht nur eine Kirmes. Nein.
Frühlingsfeste.
Schummler.
Ja, Kirmes.
Ja, genau.
Kirmesse klingt blöd. Kirmen auch. Kirmes.
Die Kirmen, ja.
Klar. Die Kirmen.
Klar.
Kirmesen ist blöd. Kirmesse.
Die Kirmesen. Das, was du gerade für blöd gehalten hast, ist tatsächlich die Flora, ja, die Kirmessen. Ja, ja. Es ist doch alles Mist. Also darüber werden wir nie reden hier im Podcast, nur dass ihr es schon mal wisst.
Wir gehen jetzt heim.
Wir gehen jetzt heim und freuen uns natürlich, wie wahnsinnig, wir werden mehrere Pizzen essen jetzt dann und freuen uns, wenn ihr beim nächsten Mal wieder dabei seid.
Und haben noch einen Tipp, ne?
Ja, unbedingt. Also,
wascht euch unterm Arm.
Morgensonne für alle. Der Podcast mit Wirbi und Zeus.